Unser Thema ist Dein Wille geschehe. Und das steckt im Vater unser mit drinne. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und die vier Punkte, die wir uns heute miteinander anschauen, lauten: Im Gebet beugen wir uns Gottes Willen. Durch Gebet geschieht Gottes Wille. Gottes Wille und unsere Bereitschaft. Und Gebet befähigt uns, Gottes Willen auszuführen. Dein Wille geschehe. Und das ist ein Ausdruck. Wenn wir das beten, dann bekunden wir damit aus freien Stücken, dass wir uns unter Gott und seiner Herrschaft, seiner Königsherrschaft, dass wir uns freiwillig unterordnen, dass sein Wille und sein Ratschluss, alles das, was er denkt, alles das, was er plant, alles, was er sich wünscht, dass das über uns steht und nicht länger in Konkurrenz zu unseren Wünschen und zu unserem Willen steht. Also es ist ein Bekenntnis, wenn wir beten, dein Wille geschehe. Ein Bekenntnis, in dem wir uns eingestehen, dass Gott es besser weiß als ich und dass er auch keine Fehler macht. Das bedeutet, wenn wir beten, dein Wille geschehe, erkennen wir die Ausübung seines Willens an. Seines souveränen Willens, seines unwiderstehlichen Willens, den sowieso niemand etwas entgegenzusetzen hat, der ja so oder so geschieht. Es gibt Dinge, die einfach so geschehen. Das sehen wir nämlich zum Beispiel auch in Offenbarung 4, Vers 11. Es gibt einige Dinge, ob du willst oder nicht, sie geschehen einfach, weil sie Gottes Wille sind, zum Beispiel durch die Erschaffung dieser Welt. Und zwar steht in Offenbarung 4, Vers 11, du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Das war Gottes Wille, diesen Planeten zu erschaffen. Wenn wir sagen, dein Wille geschehe, dann sagen wir, ja, es ist dein Wille, alles, was du getan hast, das ist richtig und das ist gut. Das bedeutet, Christen glauben daran, dass Gott die Welt erschaffen hat. Es gibt viele Menschen, die sich gegen diese Willensäußerung Gottes auflehnen und sagen, nee, ich glaube nicht, dass Gott dahinter steckt. Indem ein Mensch betet, dein Wille geschehe, sage ich, alles, was du willst und einfach tust, ich erkenne an, dass es aus dir kommt und dass es deine Bestimmung ist. Aber nicht nur die Erschaffung der Welt war Gottes Wille, sondern auch, was er mit dieser Schöpfung jetzt Tag ein und Tag aus tut. Das lesen wir in Daniel 4, Vers 32. Dort lesen wir, und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er, also Gott, mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Also eine ultimative Ausübung des Willens Gottes im Himmel und auf Erden? Anscheinend gibt es viele, viele Dinge, die Gott tut, jeden Tag, im Himmel und auf der Erde, wo niemand sagen kann, da hast du deine Finger nicht im Spiel. Gott ist aktiv. Gott ist aktiv in unserem Alltag. Wie kann man das zum Beispiel veranschaulichen, was es bedeutet, wenn ich sage, dein Wille geschehe und ich damit Gott bekunde, Gott, du tust keine Fehler in den alltäglichen Dingen, die du tust. Zum Beispiel mit unserer Geburt. Wer in diesem Raum hat sich entschlossen, meinetwegen im südbadischen Raum, auf die Welt zu kommen? Äußerst wenige. Vielleicht Werner hat sich entschlossen, hier in Südbaden zur Welt zu kommen. Vor Grundlegung der Welt wusste Werner, hier ist mein Platz. Nur Spaß. Ich möchte euch mal ein Bild von meinem Personalausweis zeigen. Dieser schicke Kerl, das bin ich. Und all diese Dinge, die dort stehen, hatte ich selber nicht in der Hand, dass sie so sind, wie sie sind. Mein Geburtszeitpunkt hatte ich nicht in der Hand. Meinen Namen hatte ich nicht in der Hand. und meinen Geburtsort insbesondere auch nicht. Und mit einigen dieser Punkte, die auf diesem Ausweis stehen, hatte ich auch als Kind zu hadern. Ich hatte das schon mal erzählt, mit meinem Namen hatte ich schwer zu hadern, aber heute möchte ich nicht über meinen Namen sprechen, sondern über zum Beispiel den Geburtsort. Ich konnte eine ganze Zeit nicht Gott für seinen Willen, was mein Geburtsort angeht, danken und diesen Willen anerkennen. Ja, das ist übrigens, ich kann es nicht so gut aussprechen, Politadel oder so, keine Ahnung, in der Nähe von Jambul, wo Lilia auch geboren ist, sie hat es vorhin gesagt, ja, wir sind in der gleichen Stadt, in der gleichen Region geboren und ich hatte massive Probleme mit diesem Namen, nicht weil ich ihn so schlecht aussprechen kann, sondern weil ich einfach in meiner Biografie runtergemacht wurde dafür, dass ich nicht von hier sei oder nicht von hier bin. Und das hat mir ziemlich zu schaffen gemacht. Und ich habe Gott angeklagt. Ich habe ihn angeklagt dafür, dass ich nicht in Deutschland geboren bin. Ich hatte das vielleicht schon mal an einer Stelle erzählt, aber ich sage es so ruhig noch einmal. Ich habe als Teenager tatsächlich gebetet, Gott, warum hast du mich nicht 2,5 Jahre später auf die Welt kommen lassen? Dann wäre ich nämlich hier gewesen und dann würde in meinem Pass stehen Nienburg an der Weser. Das ist übrigens jenseits des südbadischen Raumes. Das ist in Norddeutschland. Und das war für mich, heute lache ich darüber, aber ich habe das damals ernst gemeint. Ich bin mit Gott in den Kampf gegangen und konnte nicht beten, dein Wille geschehe, weil ich in mein Leben geschaut habe, die Umstände gesehen habe und habe gedacht, das, was Gott tut, was er souverän ausübt, ist nicht gut für mich. Gott wird einen Fehler gemacht haben, ansonsten würde ich doch dieses ganze Elend nicht erleben. Versteht ihr? Es gibt gewisse Dinge, die können wir gar nicht manipulieren, da können wir nicht eingreifen, die geschehen einfach in unserem Leben. Und diese Zeile, dein Wille geschehe, ist eine immense Herausforderung an uns, ob wir bereit sind zu sagen, Gott, was du in meiner Biografie über mich zugelassen hast, ja, diese Dinge, die wir nicht beeinflussen können, dein Wille geschehe. Und es hat lange gebraucht, bis Gott heilend wirklich in meinem Herzen eingewirkt hat, dass ich heute sagen kann, ich bin richtig dankbar, dass da nicht Nienburg an der Weser steht. Nicht, weil das so ein schrecklicher norddeutscher Ort ist, sondern weil ich die Vorzüge dessen kennengelernt habe, was es bedeutet, mit unterschiedlichen Kulturen oder kulturellen Prägungen aufgewachsen zu sein. Also alle, die in Deutschland geboren sind, blöd gelaufen bei euch. Ihr habt halt nur das deutsche, südbadische vielleicht. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Dein Wille geschehe ist tatsächlich eine Herausforderung, auch in den Dingen, die wir nicht in Kontrolle haben. Und ich kann mich noch erinnern, diese Anekdote gebe ich euch noch, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. In der 5. Klasse habe ich ein Zeugnis bekommen habe mir das Zeugnis angeschaut und mir war dieses Zeugnis völlig schnuppe. Die Noten darauf waren mir völlig egal. Das Einzige, was für mich wichtig war, war der Fehler, den mein Lehrer auf dem Zeugnis gemacht hat, und zwar beim Geburtsort. Und zwar hat er einfach ein vorheriges Zeugnis von meinem Klassenkamerad genommen, hat dann meins genommen, hat einfach Name ausgetauscht, Geburtsort aber nicht gewechselt. Ich bin nach Hause und habe meinen Eltern, guck mal, mein Zeugnis. Und sie, ja, das sind keine guten Noten. Worüber freust du dich gerade? Ich so, schau mal, welcher Geburtsort da drauf steht. Nienburg an der Weser steht da drauf. Man muss eigentlich Zeugnisse abgeben, wenn sie falsch sind. Im Leben nicht habe ich dieses Zeugnis abgegeben. Wir lachen jetzt darüber, aber das war ein tiefer Komplex in mir. Ich habe wirklich gesagt, das gebe ich nicht her. Und ich habe das heute noch. Ich habe das in einer Folie drin, ja. So als Anschauungsmaterial, aber wir als Menschen können mit unserer Biografie ziemlich knabbern. Und dann kommt so ein Satz, dein Wille geschehe. Wie beten wir den? Gottes Wille wird auch dadurch ausgeübt, wenn er Menschen erlöst, wenn er sie gerecht spricht und wenn er die Menschen mit sich versöhnt. In Epheser 1, 4 bis 5 können wir das lesen. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt. einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille. Du hast dich selber nicht ins Königreich Gottes katapultiert. Du bist nicht aus eigenen Stücken Kind Gottes geworden, sondern hier steht, dass es Gottes Wille war. Das ist ein tiefes Thema. Ich möchte nicht so tief darauf eingehen, aber wenn du den Epheserbrief weiterliest, das sind ja die Eingangsverse, wenn du weiterliest, dann siehst du, dass Paulus den Ephesern sagt, hey Leute, ihr seid Judenchristen und Nicht-Judenchristen oder Heidenchristen. Beide hat Gott in das Reich Gottes eingepflanzt. Ihr könnt nicht mehr eine Mauer aufrichten und sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Dein Wille geschehe. Gott, dein Wille geschehe. Und vielleicht denkst du dich auch, wenn du mal jetzt nach links oder rechts guckst, wer neben dir sitzt, und denkst du, boah, muss diese Person wirklich auch hier sein? Ich hoffe, das denkst du nicht bei deinem Ehepartner gleich, wenn du so rüber guckst oder bei deinem Kind. Oder. Aber uns macht das manchmal Not zu sagen, was sind das für Leute hier neben mir? Kann das wirklich dein Ernst sein, Herr? Dein Wille geschehe, oder? Im Epheserbrief macht Paulus das ganz, ganz deutlich. Sagt, es ist nicht dein Wille, wer im Reich Gottes landet, sondern es ist Gottes souveräner Wille. Und damit musst du irgendwie klarkommen. Und für einen oder anderen ist es hart zu sagen, dein Wille geschehe, ja? Oh, jetzt lässt er sich auch taufen. Das bedeutet, er will in dieser Gemeinde bleiben. Der zieht nicht weiter, der meint das wirklich ernst.
Naja.
Ihr wisst, also wer betet, dein Wille geschehe, der heißt Gottes ultimativen Pläne und seine göttliche Agenda in allem willkommen. Aber diese Anerkennung des Gotteswillens steckt nur implizit in dieser Aussage, wenn wir sagen, dein Wille geschehe. Denn es ist eigentlich eine Art Vorlauf, eine Vorbereitung auf unser Herz, um dann zu sagen, dein Wille geschehe, ist ja eine Bitte, dass etwas passieren soll. Ja, es ist vorrangig eine Bitte, dass Gottes Willen auf Erden ausgeführt wird. Der im Himmel geschieht, soll auf Erden ausgeführt werden. So, wir haben eben gerade gehört, dass Gott auf eine Art und Weise agiert, da kannst du nichts machen. Wenn Gott etwas tut und Gott ist deswegen Gott, weil er das tun kann, was er will, wann er will, wie er will. Oder? Ansonsten wäre er nicht Gott. Ansonsten wäre er wie du und ich. Aber weil er Gott ist, tut er das, was er will, wie er will, wann er will. Und dann ist die Frage, wofür beten? Wir könnten doch dann einfach tatsächlich in diesem Gebet einfach nur sagen, und übrigens, dein Wille geschieht so oder so. Aber Jesus möchte, dass wir sagen, dein Wille geschehe. Gott, dein Wille muss geschehen. Dein Wille soll geschehen. Warum noch beten, wenn Gott sowieso macht, was er will? Und dann kommen wir zu einer wichtigen Lektion. Vielleicht hatten schon manche so eine Grätsche in ihrem Kopf, wo sie gedacht haben, warum muss ich überhaupt beten, wenn Gott sowieso alles weiß, irgendwie alles will, was er will. Gottes Wille enthält nicht nur das Ziel, wohin er will, was bewerkstelligt werden soll, sondern Gottes Wille enthält auch das Mittel, wie er zu diesem Ziel kommt. Wenn ich sage, ich möchte nach Norddeutschland fahren, dann ist das Ziel. Wenn ich jetzt allmächtig wäre wie Gott, dann könnte ich einfach sagen, ich beam mich hin. Und dann bin ich in Norddeutschland. Und Gott macht jetzt was Spannendes. Obwohl er allmächtig ist, sagt er, das ist das Ziel, wohin ich möchte. Aber ich habe mir ein Mittel erwählt, durch das ich das Ziel erreiche. Verstanden? Das würde bedeuten, ich sage, ich könnte mich jetzt beamen, mache ich aber nicht. Ich erwähle mir ein Mittel und das Mittel ist das Taxi oder der Zug. Oder das Flugzeug. Und dann gehe ich auf dieses Mittel, um zu meinem Ziel zu kommen. Und bei Gott ist es ähnlich. Gott hat sich dazu entschieden, das Gebet als vorrangiges Mittel zu gebrauchen, um seinen Willen auf Erden umzusetzen. Das ist crazy. Seid ihr mit mir? Ja? Gottes Wille im Himmel geschieht. Aber offensichtlich nicht auf der Erde in 100%. Und jetzt möchte Gott, dass sein Wille auf Erden geschieht und er sagt, das soll geschehen durch das Mittel des Gebets. Das ist krass, wie Gott da mit uns interagiert. Wenn ich Gott wäre, wäre ich nie auf die Idee gekommen, wenn ich hier so um die in die reinschaue, nee, den vertraue ich da nichts an, das mache ich schön selbst. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch so wie ich, bin da eher so ein Kontrolltyp. Es fällt mir schwer, Dinge abzugeben. Ich mache sie lieber selbst, dann weiß ich, dass sie gut sind, zumindest in meinen Augen, ja. Aber wenn ich das dir gebe, ich finde es krass, dass Gott das so macht. Gott macht das so. Auch wenn es darum geht, Menschen von seiner Liebe zu überzeugen, dann gibt er uns den Auftrag zu gehen. Vielleicht kennt ihr die Passage Apostelgeschichte 8 übrigens, Lydia, für dich. Da ist Philippus und der sieht den Kämmerer, den Äthiopier, wie er da am Rumreiten ist und wie er eine Schriftrolle sieht. Und dann kommt ein Engel zu Philippus und sagt, geh hin zu ihm und im Prinzip bring ihm das Evangelium. Und wenn ich Philippus wäre, würde ich sagen, du bist ein Engel, das kannst du selber machen. Ja, und du kannst wahrscheinlich viel besser als ich. Und wenn auf einmal ein Engel steht, hallo, ich möchte dir von der Liebe Gottes erzählen, ist doch der Hammer. Und der Engel sagt, nee, das ist dein Job. Warum um Himmels Willen macht Gott das? Ich habe keine Ahnung. Die Antwort gebe ich euch nicht. Ich gebe euch einfach nur den Wink und den Hinweis, dass Gott ein Mittel erwählt hat. Und das ist das Gebet. Und das Gebet ist dazu da, um Gottes Willen hier auf Erden in Erfüllung zu bringen. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst? Das ist ein Hinweis, der unser Gebetsleben revolutionieren kann. Dass wenn wir beten, dass Gottes Wille hier auf Erden umgesetzt wird, in Erfüllung gebracht wird, das bedeutet, dass alle Gebetserhörungen, die du in deinem Leben bislang erlebt hast, niemals ein Ergebnis deiner Überredungskunst an Gott war, sondern jede Gebetserhörung wurde deswegen von Gott erhört, weil du einen Treffer hattest und in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gebetet hast. Das heißt, wenn ich für etwas bete und es geschieht, dann weiß ich, boah, diesmal habe ich Gott richtig rumgekriegt. Das ist nicht der Gedanke. Ach ja, jetzt gehst du so mir auf die Nerven und na okay, jetzt sehe ich das anders. Nee. So wird das Gebet in der Bibel nicht beschrieben und gezeichnet, sondern Gott ist souverän, Gott hat einen perfekten Plan. Und wir beten in Übereinstimmung mit seinem Willen und dann geschieht es. Das bedeutet, je mehr wir im Willen Gottes beten, desto mehr werden sich auch unsere Gebete erfüllen. Wie komme ich da drauf? In 1. Johannes 5. 1. Johannes 5, Vers 14. Können wir lesen. Ganz schön schwierig zu lesen, ne? Im Dunkeln ist gut munkeln. So, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen beten. Wenn du etwas in Übereinstimmung mit Gottes Willen betest, dann hört er dich. Dann hört er dich. Der Vers geht dann noch weiter. Und wenn er uns hört, dann wissen wir, dass wir sogar das Erbeten schon haben, was wir von ihm erbeten haben. Also für Johannes ist es so gewiss, wenn du in Übereinstimmung mit Gottes Willen betest, dann weißt du, Gott hört mich und weil er mich hört, habe ich schon das, was ich gerade erbete. Diese Verheißung ist fest. Sie ist fest in meiner Hand, weil Gottes Wille eindeutig mir offenbart ist. Woher kriegen wir den Willen Gottes raus? Das ist ein anderes Thema. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber wenn ich damit in Übereinstimmung bete, dann kann ich gewiss sein, das trifft ein. Dann kann ich sogar schon danken. Danke Gott, dass das passieren wird. Denn ich habe es schon. Denn du spielst keine Spielchen mit deinen Kindern. Das wäre ja so, als wenn deine Tochter zu dir, Sandy, kommt und sagt, darf ich heute Nachmittag Schokolade haben? Und du sagst, ja, auf jeden Fall. Ich lege hier etwas bereit und das darfst du nachmittags haben. Für sie ist schon, ich hab schon. Ich muss jetzt nur noch warten bis. Und dann kommt sie am Nachmittag zu dir, sagt, ich bekomme jetzt die Schokolade. Das war dein Wille. Hab ich selber gegessen. Nicht gut. Nicht gut. Das läuft nicht so gut. Gott spielt keine Spielchen mit uns. Wenn Gott etwas verspricht, wenn Gott etwas verheißt, dann steht er auch zu seinem Wort. Wir können Wir beten ja Gott in dem Vaterunser als unseren Vater an, oder? Wir können unseren Vater beim Wort nehmen. Vielleicht konntest du deinen Vater nicht beim Wort nehmen. Aber Gott im Himmel, der perfekte Vater ist, den kannst du beim Wort nehmen. Ein faszinierendes Beispiel dafür, wir haben zu wenig Zeit, um da in die Tiefe hineinzugehen, ist aber der Prophet Daniel. Daniel liest in Jeremia 29 prophetische Voraussagungen, dass die Zeit der 70-jährigen Verbannung, in der er steckt, bald enden wird. Daniel, Jude, Volk Israel, zu dem Zeitpunkt, wo Daniel gelebt hat, nicht in Israel, sondern verschleppt und verbannt, möchte gerne wieder zurück nach Hause. So wie wir Russlanddeutschen auch immer danach uns gesehnt haben, wieder zurück nach Hause, ins verheißene Land nach Deutschland, wo Milch und Honig fließt. Ja, tatsächlich gibt es auch heutzutage noch dieses Exilempfinden, diese Sehnsucht danach, zurück zu den Wurzeln zu kehren. Und wer solche biografischen Geschichten kennt, der kann sich ein Stück weit näher da hineinversetzen, wie es solchen Leuten ging wie Daniel. Wir leben halt in einer Zeit des Friedens in Deutschland, wo wir das nicht kennen. Aber wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, dann ist dieses Denken durchaus schon da. Dieses Empfinden, ich möchte mit meinem Volk zurück. Wir wurden versprengt und wir werden daran gehindert, zurückzugehen. So, Jeremia, Prophet Gottes, hat vorausgesagt, dass das passieren wird, hat gesagt, hey, Volk Israel, wenn ihr gegen Gott die ganze Zeit rebelliert, dann wird Gottes Gericht über euch kommen und er wird euch selber verstreuen. Und dann saßen sie da in Babylon und Jeremia hat gesagt, das können wir dort nachlesen, es werden 70 Jahre vergehen. Es werden 70 Jahre vergehen und dann werde ich mein Volk wieder aus der Versprengung zurückholen in mein Land. Oh, Mama, wo steht das hier? Oh, ja, genau. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen, weggeführt habe. So, das hat Jeremia geschrieben. Und jetzt was super Interessantes, in Daniel 9, in der nächsten Passage, sehen wir, dass Daniel die Bibel liest, er liest seinen Kollegen, Prophet Daniel liest Prophet Jeremia und er liest, was Jeremia geschrieben hat. Und das heißt, ich Daniel achtete in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und Daniel lebt in einer Zeit, wo er gemerkt hat, Moment mal, die 70 Jahre sind jetzt bald rum. Also ich lese das jetzt, was Gott will. Und was passiert dann? Und Daniel setzte sich in seinen Sonnenstuhl und entspannte, denn Gottes Wille wird einfach geschehen. Nein, es heißt, und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre! Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen worden. Was macht Daniel hier? Daniel sieht Gottes Willen und Daniel hat verstanden, Gott handelt durch Gebet. Gott bewirkt seinen Willen durch Gebet. Und Daniel geht in ein leidenschaftliches Gebet. Und Herr, höre, mach deine Augen auf. Wie betest du, Daniel? Sei doch entspannt. Sag doch einfach, ja, wird geschehen. Die biblische Logik ist nicht so. Die biblische Logik ist, dass Gott uns sein Herz öffnet, wir dieses Herz lesen, dass unser Herz wiederum von dem, was wir im Herz Gottes sehen, ergriffen wird und wir im Gleichklang mit Gott anfangen zu laufen. Versteht ihr? Das ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme, die Gott hier tut. Gott will sich nämlich nicht als Roboter präsentieren, sondern als ein persönlicher Gott, der nahbar ist, dem es nicht genug ist, einfach über deine Köpfe hinweg zu regieren, sondern unser Gott regiert in unsere Herzen hinein. Versteht ihr? Und das ist so eine Spannung aus, boah, Gott, du bist so erhaben und niemand kommt dir gleich und wer will dir was anhaben und Gott, du bist so nah. Du dringst in unser Herz hinein und machst dich so klein. Versteht ihr? Das ist einzigartig auf dieser Welt, so ein Glaube, meine Lieben. Das bedeutet, wir beten, wenn wir beten, beten wir zu keinem willenlosen Flaschengeist, der dazu da ist, unseren Willen zu erfüllen. Einiges Gebet mag vielleicht unter uns so aussehen, dass wir denken, ich muss irgendwie Gott rumkriegen für meinen Willen. Gott ist aber nicht Genie. Heißt der Geist so? Genie? Ja, mit der Flasche oder ein tschick, 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 und dann, ja, was möchtest du? Du hast noch 3 Wünsche frei. Ja, aber so denken wir manchmal, wenn wir ins Gebet gehen, aber die Bibel präsentiert uns das Gebet anders. Es geht nicht um unseren Willen. Durch Gebet realisieren wir nicht unseren Willen, sondern Gottes Willen allein. Es geht darum, Gott kennenzulernen. Gott in den Fokus zu rücken. Deswegen geht es auch im Vaterunser nicht zuallererst um unsere Bedürfnisse. Nicht, weil sie nicht wichtig sind. Aber wir werden anders über unsere Bedürfnisse, über unser kleines Leben beten, wenn wir unseren Gott erkannt haben. Deswegen geht das Vaterunser auch los, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es ist eine Fokussierung auf Gott, so wie er ist, wie ein Kompass, weißt du, der justiert werden muss und auf Norden zeigen muss. Und wenn wir wissen, wie Gott ist, werden wir auch besser wissen, wie wir für unser Leben beten können. Und werden von ihm her denken über unser Leben. Aber einige erleben keine Gebetserhörung, weil sie Gott mit dem, was er ist und was ihn ausmacht, völlig ausklammern. Denn Gottes Herzensanliegen ist für manch einen in deiner Gebetszeit, spielt überhaupt gar keine Rolle. Hauptsache Gott weiß am Ende, was ich will. Darum ist der erste Schritt, was wir klar gemacht haben, Beugung unter Gottes Willen. Das ist entscheidend. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir nicht erkennen, dass uns doch gar nichts entgehen kann, wenn wir uns unter Gottes Willen beugen. Dass dieser Wille Gottes in Römer 12, Vers 2 heißt es, dass er gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Das muss ich erkennen. Gott wird nichts Schlechtes geben, nicht Wohlgefälliges und nichts Unvollkommenes, sondern wenn ich das bete, wird Gott diese Dinge geben, gut, wohlgefällig und vollkommen. Mach dich auf die Suche nach Verheißungen in der Schrift. Und das ist im Prinzip schon der Wink. Wo finden wir Gottes Willen? Meine Lieben, vorrangig hier, in diesen 2 Buchdeckeln. In 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben, kann auch von Gott eingehaucht, inspiriert und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Vielleicht wirkt dir das jetzt ein bisschen zu theoretisch, aber Vers 17 macht es praktisch. Damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Für jedes gute Werk ausgerüstet. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns hier hinein vertiefen. Gott mehr und mehr kennenlernen, damit wir auch in Übereinstimmung mit seinem Willen beten. Dass du sagen kannst, dein Wille geschehe. Ich kenne deinen Willen für mein Leben und ich habe auch Vertrauen, dass es passiert. Meine Lieben, so ging es mir letzten Sonntag, als wir Gottesdienst gefeiert haben, weiß ich, dass Gott in seinem Wort offenbart, ich möchte meine Kinder, wenn sie sich versammeln, beschenken. Ich möchte sie auch mit Worten des Heiligen Geistes beschenken. Und nach der Predigt habe ich für mich persönlich gebetet, Herr, bitte offenbare uns du deine Gedanken. Schenk du uns, oder eigentlich habe ich so für mich, schenk mir ein prophetisches Wort irgendwie, wo wir das, was was uns gerade trifft, dass das aufgedeckt wird und wir wissen, wo soll es lang gehen. Und ich habe in Übereinstimmung mit der Bibel habe ich gebetet, Herr, du willst es geben, tu es. Und ungefähr in dem Zeitraum, wo ich gebetet habe, hat Dorian, wo ist er? Kommst du nach vorne? Hat Dorian tatsächlich ein prophetisches Wort bekommen oder einen prophetischen Eindruck. Und ich habe ihn gebeten, dass er uns den mal weitergibt. Bitte schön.
Also ich versuche es kurz zu halten. Und zwar habe ich dann eben zur Predigt zwei Bilder bekommen von Gott, mit denen ich am letzten Sonntag noch nicht so groß viel anfangen konnte. Aber sie haben sich irgendwie, sind nicht weggegangen, haben sich in mir irgendwie, sind immer deutlicher geworden. Ich habe mit Waldemar drüber gesprochen und jetzt möchte ich die kurz mal weitergeben. Und zwar das erste Bild habe ich gesehen, einen abgezäunten Bereich. Und in diesem Inneren dieses Bereichs, wo keiner reinkommen konnte von außen, war eine Riesenfeier, wo Leute in wirklich schicken Kleidern und mit viel Essen feiern konnten, die fröhlich waren, denen es gut ging, die einfach Spaß hatten, auch eine Lebensfreude ausgestrahlt haben und denen an nichts gemangelt hat, waren in diesem Bereich drin. Außerhalb von dem Bereich hat man Leute gesehen, die waren sehr abgemagert, sehr bitter, sehr traurig, mit in schmutzigen, verwesten Kleidern und sahen ziemlich runtergekommen aus und haben alle in diesen Bereich reingucken können, aber nicht reingehen können und hatten aber den Sehnsucht danach, da reinzugehen, weil es da so gut drin aussah. Aber sie wussten, sie können diesen Eintrittspreis am Eingang nicht zahlen. Was aber noch da war, ist direkt vor diesem Eingangsbereich stand eine Kiste mit einem Schild obendrauf, hier Freitickets, Jesus hat für dich bezahlt, kannst du nehmen und reingehen. Und obwohl das so vorn dran stand, haben nicht viele dieser Menschen, die drumherum waren, diese Einladung wahrgenommen. Nur wenige haben sich ein Ticket genommen und sind reingegangen. Viele haben sich gedacht, nee, ich passe da in diesen Kleidern gar nicht rein. Ich sehe ja voll schmutzig aus, die sehen alle so schick gekleidet aus und ich kann es auch gar nicht erst annehmen, dieses Ticket, da ist irgendein Haken dabei. Und es haben ein Großteil von diesen Menschen haben dieses Angebot nicht angenommen. Und denen ist in Gang, dass die das angenommen haben, im Eingangsbereich gewaschen wurden, neu angezogen wurden und dann quasi in diesen Bereich reingeführt wurden. Also dass alle, die in diesem Bereich waren, auch Menschen waren, die draußen waren und schmutzig und auch abgemagert waren. Das entging vielen. Das war das erste Bild. Im zweiten sah ich ein Gefängnis mit vielen Zellen und komischerweise waren von jeder Zelle waren die Türen auf und so ein kleiner Lichtkegel ist in dem Eingangsbereich entstanden. Und viele Menschen saßen aber in diesen Zellen noch drin und sind nicht rausgegangen, obwohl die Tür offen stand. Manche sind sitzen geblieben, weil sie Angst vor dem Licht hatten, weil sie nicht wussten, was ist da draußen, was wartet auf mich. Andere blieben aus Gewohnheit drin, ich bin das hier gewohnt, alles hier ist meine gewohnte Umgebung. Einige saßen noch in der Zelle, aber in diesem Lichtkegel und dachten sich, ach, das kleine Ding hier reicht mir, ich bleibe in meiner Zelle, aber ich bin ja hier in so einem kleinen Lichtkegel, das ist in Ordnung. Und andere haben sich gesagt, nee, ich hocke ja zu Recht in der Zelle, ich will gar nicht raus, ich darf gar nicht raus. Die Tür ist zwar offen, aber warum soll ich raus? Ich bleibe lieber hier drin, weil das ist, was ich verdiene. Und jetzt mit dieser Predigt heute ist mir jetzt noch irgendwie klar geworden, dass Gottes Wille eigentlich klar ist. Gottes Wille ist es, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir frei sind. Aber oft ist halt unser Wille nicht Gottes Wille. Und wir bleiben oft draußen oder in der Zelle sitzen, obwohl Gottes Wille eigentlich klar ist. Und wir aber sagen, nee, irgendwie, das ist nicht das, was richtig ist, was gut ist, weil wir vielleicht auch noch nicht hundertprozentig verstanden haben, dass Gott es wirklich vollkommen gut und vollkommen mit uns meint.
Dankeschön. Danke, Dorian. Ich denke, das ist ein wichtiges Wort. Es hat mich insofern verblüfft, weil es das, was Dorian in einem prophetischen Bild, in einem prophetischen Eindruck oder visionären Eindruck in seinem Herzen gesehen hat, war genau das, wofür ich später auch gebetet habe im Fürbittegebet. Vielleicht können sich einige erinnern. Und ich habe Dorian gefragt, ja, wie schätzt du das ein? Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau. Ja, gibt's irgendwelche Indizien? Ja, deine Worte sind durchaus gedeckt mit dem, was uns die Bibel auch sagt. Und der Gottesdienstverlauf zeigt, hey, da ist was dran. Da ist was dran. Gottes Geist wirkt in der Regel nicht nur in einer Person, sondern in mehreren. Und beschenkt jeden unterschiedlich. Der mit einer Lehre, der mit dem und dem. Und das war jetzt bei Dorian mit einem prophetischen Eindruck. Was sagt uns das? Ich glaube, in unseren Gottesdiensten trifft das zu, dass einige lieber in ihrer Gefangenschaft oder lieber schmutzig bleiben, weil sie denken, sie verdient es nicht oder weil sie denken, das kann nicht wahr sein oder sie irgendwie diese Distanz wahren. Ich möchte dich bitten, dass du das für dich prüfst. Das ist ein ernstes Wort. Das ist ein ernstes Wort, wenn wir uns selber immer mit einer Handlänge zu Gott halten. Gott will das nicht für uns. Gott will, dass wir nahe kommen, dass wir gewaschen werden, dass wir neue Kleider bekommen. Das bedeutet, dass wir in Jesus Christus glauben, unsere Sünden uns vergeben werden und wir eine versöhnte Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel haben. Warum das jetzt an dieser Stelle? Ich weiß um Gottes Willen. Ich habe ihn gebetet. Und Gott antwortet in Übereinstimmung mit seinem Willen, hat er auf mein Gebet geantwortet, dass er Dorian etwas gezeigt hat, was unter uns lebt und was Gott verändern möchte. Was Gott verändern möchte. Er möchte ja nicht, dass wir im Knast sitzen die ganze Zeit, dass wir ungewaschen sind, sondern dass wir in die ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Gott kommen. Lebst du in dieser Gemeinschaft? Wenn du das nicht mit einem hundertprozentigen Ja beantworten kannst, dann ist heute nicht der Tag deiner Verdammnis, sondern dann ist heute der Tag deiner Befreiung. Dann komm, komm. Und Gott ist ein Gebet entfernt. Komm. Das, was Dorian eben gerade gesagt hat, dass unser Wille mit Gottes Willen nicht in Übereinstimmung oft ist, das führt uns zu unserem nächsten Punkt. Und das ist das, was, glaube ich, uns am meisten auch an diesem Gebet, dein Wille geschehe, herausfordert. Es gibt nämlich Aspekte des Willens Gottes, die uns völlig zuwiderlaufen, wo wir Angst bekommen, wo wir sagen, das möchte ich nicht für mein Leben, das stellt meine Wünsche in Frage, das bringt meine Pläne durcheinander, das erweckt in mir irgendwie Furcht, wenn das wirklich Gottes Wille für mein Leben ist. Es gibt nämlich Dinge, die den Willen Gottes betreffen. Wir hatten es eben gerade mit Dingen, die geschehen, ob wir wollen oder nicht. Aber es gibt Dinge im Willen Gottes, die an unserer Reaktion sich entscheiden. Die Erfüllung des Willens hängt von deiner Reaktion ab, ob Gottes Wille geschieht oder nicht. Und zwar sehen wir ein Beispiel, wo es um diese Bereitschaft geht, die wir haben müssen, um Gottes Willen auch umzusetzen hier auf Erden, in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Dort heißt es, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von sexueller Unmoral fernhaltet. Und dann geht's noch weiter, von anderen Dingen und so weiter. Das ist jetzt so ein Beispiel. Klar ist, Gott will Heiligung, dass wir ihm ähnlicher werden, dass sich unser Leben verändert. Jeder in diesem Raum weiß, dass dieser Wille Gottes, meine Heiligung, nicht einfach so passiert, oder? Jeder weiß, ich kann mich auch gegen diesen Willen stellen. Ich finde es ganz gut, dass sexuelle Unmoral da steht, weil die sexuelle Energie ist wahrscheinlich eine Energie, die nur noch zu vergleichen ist mit Essen und Trinken. Ja, dieser Trieb ist so stark, dass der Kampf dagegen auch ein immenser ist. Jeder weiß, dass man in diesen Dingen auch nicht im Gotteswillen leben kann, oder? Dass man sagt, ach, heute mal fünfe gerade sein lassen. Ist mir gerade jetzt nicht so wichtig. Und Gott sagt, aber mein Wille ist unter anderem sexuelle Reinheit und viele andere Dinge auch. Und unser Leben zeigt uns, Gottes Willen zu tun, ist manchmal eine schwierige Angelegenheit. Das ist kein Automatismus. Das braucht die Bereitschaft, meine Bereitschaft, in seinem Willen auch zu leben. Versteht ihr, es gibt Dinge, die tut Gott, wie er will. Da fragt er nicht, war es okay, dass ich die Welt kreiere? Da fragt er nicht nach. Aber wenn er sagt, mein Wille ist deine Heiligung, dann vermittelt das seinen Wunsch an dich. Das erfreut mich, wenn du im Einklang mit meinem Willen lebst. Was sind das für Dinge, die uns zuwider sein können, die unsere Pläne durcheinander bringen, die unsere Wünsche in Frage stellen? Das passiert jeden Tag. Der Umgang mit unseren Mitmenschen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du nicht einfach so, wie du willst, mit den Menschen umgehen. Oder? Manchmal, was dir so widerfährt, da würdest du manchmal vielleicht am liebsten. Aber Jesus sagt, seid nicht so wie die Welt. Wie habe ich es vorgemacht? Wie habe ich es ausgelebt? Ich habe euch doch geliebt, oder? Johannes 15, wir haben es gehört. Ich habe euch geliebt, liebt also auch so. Der Umgang mit feindlich gesinnten Menschen ist eine Sache, die unseren Willen oftmals mit Gottes Willen kollidieren lässt. Oder wenn man auf der Suche nach einem Partner ist, Geduld bei der Partnerfindung, Gottes Weisheit und Gottes Willen einfließen zu lassen in die Wahl deines Partners. Denn dazu hat Gottes Wort durchaus auch etwas zu sagen. Das ist für manch einen zu viel. Die sagen, Gottes Wille ist schön und gut. In den Himmel möchte ich. Aber Gott, du wirst verstehen, dass das meine Privatsphäre ist. Wen ich heirate und nicht heirate. Und einige Christen sind immens herausgefordert, wenn man sie auch mit Gottes Willen in der Partnerwahl mal herausfordert und konfrontiert. Wir hatten es eben gerade mit der sexuellen Unmoral. Die Beherrschung unserer sexuellen Bedürfnisse ist ein tagtäglicher Kampf. Und da ist es, meine Lieben, gut zu hören, egal, ob du hetero bist, ob du homo bist, ob du bi bist, ob du trans bist, ob du queer bist, ob du, was gibt's noch? Ich weiß es nicht. Heutzutage gibt's alles. Diese Gemeinde ist keine Gemeinde, die sagt, nee, nur die Homosexuellen und die Transsexuellen sollen sich mal im Riemen reißen. Ha, what? Jetzt wird's heiß, jetzt guckt ihr alle so mit solchen Augen. Jetzt hab ich euch. Ich bin astreiner Hetero und muss meine sexuellen Bedürfnisse auch zügeln. Ich brauche auch Selbstbeherrschung. Und ich kann meine sexuellen Bedürfnisse auch nicht einfach so aussehen, wie ich das will. Sondern ich muss mich fragen, Gott, was ist dein Wille? Das muss jeder hetero, homo, bi, queer, trans, was weiß ich machen. Jeder. Und jeder von uns muss schauen, Gott, was ist dein Wille für meine Sexualität? Und so sage ich zu meinem homosexuellen Freund, du musst deine Empfindungen, das, was du in deinem Kopf hast, das, was du in deinem Herzen hast, das musst du zügeln, um Gottes Willen. Und das Gleiche sage ich zu einem 18-Jährigen, der Power hat, sage ich, zügel das. Wenn du mit Jesus bist, hast du den Heiligen Geist in dir und du hast Hoffnung. Dass du in der Lage bist, das, was in dir ist, in die Bahnen zu lenken, die Gottes Willen entsprechen. Deswegen ist diese Betrachtungsweise, wir, die heterosexuelle Kirche, schaut auf die bösen anderen. Leute, das ist viel zu kurz. Fangen wir erstmal bei uns an. Und wir alle sind damit konfrontiert. Gott, wie ist dein Wille? Und die heterosexuelle Gesellschaft ist in diesem Jahrhundert auch massiv in der Herausforderung, wie gehen wir mit Gottes Willen, zum Beispiel was Sexualität angeht, um. Kann ich, will ich da beten, dein Wille geschehe? Letzter Punkt, wo ich diese dein Wille geschehe Sache als sehr herausfordernd erlebe, ist unsere persönliche Berufung im Reich Gottes. Unsere Stellung im Reich Gottes. Bin ich jemand, der zum Beispiel sagt, ich möchte gerne immer im Hintergrund bleiben. Aber eigentlich möchte Gott, dass du investierst, dass du dich für andere hingibst, dass du was machst mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und nee, es reicht, wenn ich nur komme und hier so von hinten schaue. Und die machen das dann schon alles, das ist gut. Ja, Gottes Wille ist vielleicht ein anderer. Und noch schlimmer ist für diejenigen, die immer vorne spielen wollen. Und nicht erkannt haben, Gottes Wille ist es vielleicht nicht, dass du in gehobener Position im Reich Gottes unterwegs bist. Die Letzten werden die Ersten sein. Und für Menschen wie mich, und mich trifft das Zweite, ist das schwierig, dann zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Als junger Mann mit 21, als ich wusste, ich werde Pastor, dachte ich, wofür brauche ich das Studium? Ich will jetzt eine Gemeinde und ich will voll durchstarten mit 21. Alle mir nach. Gut, dass ich diese 5 Jahre hatte. Und ich hatte nach diesen 5 Jahren mit jemandem gesprochen, mit einem Pastor einer größeren Gemeinde in einer Großstadt Deutschlands. Und ich habe ihn gefragt, was er mir empfehlen würde, so wie ich mich aufstellen sollte. Also nicht in irgendeine, ganz ehrlich, geh nicht in irgendeine kleine Gemeinde, so hinterwäldlerisch, hinter Schwarzwaldwälderisch. Such dir einen strategischen Punkt, eine große Gemeinde in einer Großstadt, wo du dann auch einen großen Einfluss hattest. Boah, da hat er voll mir aus der Seele gesprochen, natürlich. Das möchte ich. Ich wünsche mir Einfluss. Ich finde es toll, wenn mein Name überall steht. Und dann führte der Weg so nach Emmendingen. Und ich hatte Gottesdienste. Wir waren nicht so viele wie jetzt. Da waren keine 50 Leute hier. Und ich habe eine mordsmäßige Predigt vorbereitet. Stell mich dann nach vorne, will predigen und guck so. Jo. Ist das jetzt dein Ernst, Gott? Gott, du weißt, wie begabt ich bin. Ihr denkt jetzt vielleicht, boah, ist voll krass. Ja, so sind wir, so bin ich. Und das war für mich eine Überwindung, in diesem Augenblick zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und dann habe ich gedacht, wofür diese kleine Gruppe? Ich habe da voll investiert, das ist voll die Message, das muss wirklich über alle Dächer gerufen werden und ich stehe hier vor 30, 35 Leuten. Das war demütigend für mich, weil ich gerne mein Reich aufbauen will. So, und dann legt mir Gott so ein Stöckel vor die Füße und stolper mal schön drüber, über deinen Willen. Das ist nicht mein Wille. Lerne kleine Brötchen zu backen. Und ich glaube, es ist auch Realität unter uns, dass einige es nicht akzeptieren können, dass ihre Sehnsüchte, ihre Wünsche, ihr Wille nicht zur Geltung kommt. Und ich muss es lernen. Ich muss es lernen. John Stott sagt, könnt ihr mitlesen, es ist vergleichsweise einfach, die Worte des Vaterunsers wie ein Papagei nachzuplappern. Doch sie ernsthaft zu meinen, bedeutet eine Revolution. Sie bestimmen die Prioritäten von Christen, die ständig unter Druck stehen, sich an die Selbstbezogenheit der säkularen Kultur anzupassen. Wenn das passiert, geht es uns auf einmal um unseren eigenen dummen kleinen Willen, den wir unbedingt durchsetzen muss, und wehe, jemand durchkreuzt ihn. Aber in der christlichen Gegenkultur gehört unsere oberste Priorität nicht unserem Willen, sondern Gott. Ob wir diese Bitten aufrichtig beten können, ist ein guter Test für die Echtheit und Tiefe unseres Christseins. Wisst ihr, wenn wir Gott unseren Vater nennen, können wir nicht gleichzeitig beten, mein Reich und mein Wille geschehe. Das funktioniert nicht. Petrus nennt uns Christen Kinder des Gehorsams. Lebst du im Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber? Gottes Willen zu tun ist ein Qualitätsmerkmal von Kindern Gottes. Jesus sagt in Matthäus 7, sagt er Folgendes. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. In Matthäus 12 sagt er, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Den Willen Gottes zu tun, ist ein Stück unserer DNA. Gehorsam, böses Wort, ist unsere DNA. Weil ich weiß, Gott weiß es besser. Jesus selbst hat es uns vorgemacht. Im Johannesevangelium sehen wir es. Johannes 4, meine Speise ist, sagt Jesus, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Johannes 5, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus lebt uns das vor. Ich lege meine Rechte nieder und folge dem Willen Gottes. In Matthäus 26, 42, die Kardinalpassage für das Thema. Mein Vater, betet Jesus, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. So geschehe dein Wille. Da war in Gethsemane kurz vor seiner Kreuzigung. Jesus hatte als Mensch Mühe mit dem Willen Gottes. Der Wille Gottes hat Jesus in die Knie gezwungen. Versteht ihr? Das bedeutet, wenn du mit dem Willen Gottes haderst, ist das keine Sünde. Wenn du merkst, wow, das fordert jetzt viel von mir. Wenn du Gott ist es als Klage bringst, Gott, das ist dein Wille, ist keine Sünde. Jesus hat es getan. Jesus hat mit dem Willen Gottes in diesem Augenblick mächtig gerungen. Und so manch einen zwingt der Wille Gottes auch in die Knie. Wir denken, Herr, ist das dein Ernst? Das ist aber noch keine Sünde. Aber in einer anhaltenden Rebellion gegen den Gottes auszuharren, das ist Sünde. Und das sehen wir, dass Jesus es nicht getan hat, sondern sich diesem Willen gebeugt hat. Schaut, Paulus selber hatte einen Stachel im Fleisch. Wir wissen nicht ganz genau, was es ist. Es gibt Vermutungen, was das sein kann. Aber auf jeden Fall war es eine Situation, wovon er befreit werden wollte. Er hat einmal zu Gott gebetet. Er hat zweimal zu ihm gebetet. Dreimal. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen, lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus hat gerungen mit dem, was Gott da gerade tut. Er sagt, Gott, das kann nicht sein. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Und jetzt gib Ruhe. Ich gebe dir die Kraft, das durchzustehen. Und die mangelnde Bereitschaft, sich Gottes Willen vollständig unterzuordnen und seine eigenen Pläne und Wünsche hinten anzustellen, ist meines Erachtens ein Hauptgrund dafür, dass Christen, du und ich, über viele Jahre auf der Stelle treten und keine nachhaltige Entwicklung oder kein echtes Wachstum im Glauben erleben. Wenn du darüber klagst, dass dein Glaubensleben sich nicht entwickelt, dass du kein Wachstum im Glauben verzeichnen kannst, dann vermute ich, kann hier ein Schlüssel sein. Dass du eigentlich die ganze Zeit versuchst, in deinem Leben Gottes Willen aus dem Wege zu gehen und Gott eigentlich zu überreden, deinen Willen zu tun. Darum prüf dein Glaubensleben. Prüf, wie du es meinst, was du tust, ob du beten kannst, dein Wille geschehe. Willst du das wirklich beten? Kannst du das beten? Wünschst du dir, das beten zu können? Letzter Punkt, das ist der kürzeste. Dein Gebet befähigt dich, Gottes Willen auszuführen. In Johannes 16, 24 lesen wir, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Wenn wir im Willen Gottes leben, im ersten Moment wird es hart, es wird schwer, die Knie vor diesem König zu beugen. Aber Jesus verspricht, wenn wir das tun, dann wird unsere Freude vollkommen sein. Dein Gebet wird einen Effekt haben, wenn du in diese Richtung betest. Jakobus 4, Vers 2. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und so gibt es einen Willen Gottes, der sehr stark davon abhängig ist, ob du bereit bist, im Einklang mit seinem Willen zu beten und die Gebetserhörung auch zu empfangen. Meine Lieben, es reicht nicht, Gottes Willen zu lesen und zu sagen, jetzt weiß ich, was der Wille Gottes ist, ich mache das. Den Gehorsam, den Gott fordert, den bettet Jesus in ein Gebet. Ihr sollt beten, dein Wille geschehe, denn wenn wir nicht beten und bei Gott die Kraft dafür bekommen, werden wir es unmöglich schaffen, den Willen Gottes auszuleben und auszuführen. Es ist eine Gebetsangelegenheit. Das ist nicht einfach nur eine kognitive Information. Rainer, du sollst das tun. Emma, du sollst das tun. Heiko, du sollst das tun. Okay, jetzt mache ich. Jesus sagt, betet. Geht ins Gebet. Dort bekommt ihr nämlich die Kraft, um das zu tun, was Gott sich von euch wünscht. Amen.